Ich spreche jetzt wie jeden Montag mit Sergei Lochthofen und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche sogar und unseren Zuhörern erst recht.
Denen auch, natürlich. Muss es mal wieder eine Finanzkrise geben, damit wir die Klimaziele erreichen? Denn in dieser Zeit, 2008, 2009, sind die Treibhausgase zurückgegangen und die Welt war ein bisschen weniger schmutzig.
Ja, sie wurde nicht ganz so schnell schmutzig, sagen wir so. Weniger schmutzig ist sie noch lange nicht. Das geht ja bei der ganzen Geschichte nicht darum, das, was schon da ist, irgendwie abzubauen, sondern erstmal die Geschwindigkeit, mit der es zunimmt, zu drosseln. Auch das gelingt uns ja nur bedingt. Ich glaube, Thüringen rühmt sich ja zu Recht sicherlich auch statistisch in Deutschland das Land zu sein mit der besten Energiebilanz. Im Verhältnis zu 1990 haben wir, glaube ich, um 60% unseren Ausstoß reduziert. Aber wir wissen natürlich auch, wie das passiert ist. Das hat Deutschland insgesamt in diese komfortable Rolle gebracht, 90er, 2000er Jahre, der Deindustrialisierung des Ostens, der Zusammenbruch großer Industrien, Chemie, Kohle und vieles andere, führte dazu, dass Deutschland wunderbar dastand. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Wir müssen uns richtig anstrengen und stellen plötzlich fest, da ist ja auch der Klimagipfel bei uns an der richtigen Stelle, dass China beispielsweise bei den erneuerbaren Energien deutlich mehr zulegt. Sie sind natürlich der Verschmutzer, das Dreckding schlechthin in der Welt, aber sie nehmen richtig Geld in die Hand, um was zu verändern. Das tun wir hier noch nicht. Und bei den Jamaika-Gesprächen hakt es ja auch an dieser Stelle ziemlich stark.
Das heißt, der Staat muss eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen, denn die Unternehmer, die ja auf Kostenreduktion aus sind, die machen das nicht freiwillig. Also das heißt, das ist eine politische Maßnahme, die vom Staat gesteuert werden muss.
Ja, ist vollkommen richtig. Also sie sind natürlich auf Gewinne aus, die Unternehmen. Das ist ja egal, wo sie sie kriegen. Sie haben ja jetzt wieder eine schöne Geschichte seit gestern Abend in den Nachrichten. Heute, wenn Sie in die Süddeutsche Zeitung schauen, da sind das 5, 8 oder 10 Seiten fast. Da geht es wieder um diese Möglichkeiten, Steuern für die Superreichen zu sparen durch verschiedene Panama-ähnliche Konstruktionen, auch hier in Europa, Isle of Man oder Jersey-Inseln oder so etwas. Das heißt also, wenn der Staat nicht richtig vernünftig dahinschaut und sagt, das regulieren wir und die müssen genauso Steuern zahlen wie wir, oder eben beim Klimaschutz genau die Vorgaben gibt, wie sie sein sollten, damit wir das erreichen, wird es natürlich nichts, weil jeder Einzelne sieht zu, wie er raffen kann. Unternehmen im Ganzen, die einzelnen Leute im Privaten auch so.
Wie kann das mit dieser zukünftigen Koalition was werden, wenn auf der einen Seite eine FDP, die ja Steuern senken wollen, die Steuerlast senken wollen für alle und eine Partei, die sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat. Das kann doch gar nicht zusammengehen, oder wird das zusammengehen?
Naja, ich würde mal sagen, erstmal ist es eine sehr gewagte Konstruktion, sehr wackelig. Wir haben das ja beide auch von Anfang an in unseren Gesprächen so gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, weil die Thesen, die die FDP vertritt, aus der Welt gefallen sind, so 80er, 90er Jahre vielleicht. Da hat sich in dieser Welt viel getan. Ich vermute mal, die Merkel selbst und ihre CDU im Gefolge ist flexibler. Sie ist ja noch ein bisschen fester im Sattel als ihr CSU-Pendant, den sie am Wochenende ja schwer ramponiert haben. Der Söder trinkt ja davon. Auch ein schönes Thema, über das wir uns mal unterhalten können. Also wie Umstürze in Deutschland passieren, in Bayern läuft da gerade. Auch in so einer Situation sehr schwere Verhandlungen. Ich glaube, wenn sie nicht vernünftig sind, scheitert das nochmal. Ich hatte jetzt am Donnerstag in Erfurt, ja, die Herbstlese hatte zu einem neuen Forum, einem Salon eingeladen. Sind sehr viele Menschen gekommen. Ursprünglich sollte es im Haus Dacheröden sein. Dann sind wir ins Atrium der Stadtwerke umgezogen. 400 Leute, Daniela Dahn als linke Vordenkerin, Herr Thierse immer noch gut im Geschäft als die andere Seite und ich dazwischen. Und da haben wir über das Thema geredet, Neuwahlen. Die sind zwar alle entsetzt, Neuwahlen würden natürlich den Populisten sehr stark in die Hände spielen, aber wenn sie das nicht hinkriegen, ich bin ja sehr persönlich gar nicht mal so der Meinung, dass es nicht doch noch eine große Koalition gibt, auch wenn die SPD und hier das völlig verneint haben, aber im entscheidenden Moment ist ja die Frage, wie bleibt das Land steuerbar? Das ist nicht ganz einfach im Augenblick. Und ich kann denen nur empfehlen, den Dreien oder den Vieren, die an Jamaika beteiligt sind, Vernunft walten zu lassen. Ist nicht immer der Fall.
Wir werden das weiter verfolgen. Das zieht sich schon eine Weile in die Länge. Das
geht natürlich sehr lange, weil im Augenblick hat man ja erstmal die Grundsatzpositionen ausgetauscht und versucht, den anderen zu beeindrucken. Das ist ja ein bisschen wie am Pokertisch. Das kann man ja auch ein Stück, sag ich mal, machen, damit auch die eigenen Leute nicht denken, man sei gleich umgefallen bei seinen Positionen. Aber man muss schon zusehen, dass das Land zukunftsfähig bleibt. Schauen Sie mal bei den Autos. Natürlich kann man darauf bestehen, dass die Deutschen weiterhin ihre Diesel und ihre Benziner bauen, wie sie sie immer gebaut haben. Sie werden aber feststellen, dass in 10, 15 Jahren plötzlich der Markt zusammenbricht, weil einfach in der Welt Elektroauto und andere Variationen stärker nachgefragt sind. Das heißt, wir müssen uns an die Spitze des Fortschritts stellen und nicht die Bremser sein. Im Augenblick sind wir bei einer ganzen Reihe Technologien die Bremser.
Das ist natürlich ungewöhnlich für Deutschland. Nur mal zum Verhältnis Trump-Russland. Dass dieser Präsident noch nicht über irgendwas gestolpert ist, oder ist er, stolpert er ständig, aber er stürzt am Ende nicht. Wird diese Russland-Affäre ihn, oder gibt es die Möglichkeit, dass ihn das wirklich zu Fall bringt?
Können sich bestimmt erinnern an Ihre Schulklasse, wo Sie junger Bursche waren. Da gab es immer irgendeinen in der Klasse, der hat immer über die Stränge gehauen und den hat man vieles verziehen, was man einem Musterschüler, wenn der mal den Blödsinn gemacht hätte, nicht verziehen hätte. So ein bisschen ist das. Man hat sich gewöhnt bei Trump, dass der Blödsinn redet, dass der Blödsinn macht, dass er wirklich völlig unberechenbar ist für seine Umfeld, für uns alle. Das heißt, eine kleinere Dosis dessen, was dem Trump da in Amerika nachgewiesen wird, vor allem in seinem Umfeld, dass man sehr wohl im Wahlkampf mit dem Feind paktiert hat, also mit den Russen, hätte gereicht bei jedem anderen Präsidenten, dass er längst zurückgetreten hätte, wäre bei Trump nicht. Das geht wunderbar weiter und selbst wenn seine Tochter und sein Schwiegersohn davon betroffen sind, macht er sicher weiter. Also der Mann hat auch keine Schamgrenze, ja, das ist auch ein Vorteil, den er hat natürlich an dieser Stelle. Das zeigt aber auch, wie unsinnig und wie, sage ich jetzt mal, gefährlich es ist, solchen Populisten Macht zu geben. In Deutschland passiert ja Ähnliches, dass die nach vorne drängen, also ohne Verantwortung, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Sowohl Wähler, das sind jetzt die Wähler, die schuld sind, und natürlich der Mann, der das auch macht. Wenn wir jetzt noch ein Thema anhaken, genau das gleiche, Katalonien, die haben einfach etwas losgetreten, von dem die sich gar nicht überlegt haben, was das für Folgen hat. Als dann die Wirtschaft anfing, Katalonien zu verlassen, weil einfach das Verbleiben in der Europäischen Union wichtiger war für die Unternehmen, da merkten plötzlich ein paar in Katalonien, mein Gott, das haben wir gar nicht überlegt. Das heißt, die haben gar keinen Plan für nichts wie Donald Trump. Und trotzdem werden die gewählt. Ich bin mir ja nicht mal sicher, wir haben uns wiederholt schon darüber unterhalten, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Im Gegenteil, im Augenblick sieht es ja so aus, er wird wiedergewählt. Das heißt also, wir müssen aufpassen, dass die Verrückten und Schwachköpfigen da draußen nicht die Überhand gewinnen. Und das ist jetzt so ein Punkt. Also Russland, ich finde ja, sagen wir, es ist ja fast wie eine Parodie. Der fährt nach Japan und dann zum Asiengipfel in Vietnam. Verhängt ja vorher gegenüber Russland völlig aus der Luft gegriffene weitere Sanktionen. Und sagt, er will mit Putin reden, dass man den Nordkorea-Thema in den Griff bekommt. Und er hofft darauf, dass Putin auf ihn eingeht. Naja, der muss doch, wir hätten als Kinder gesagt, eins an der Waffel haben. Ja. Entweder du fährst dahin und sagst, pass mal auf, wir lassen das jetzt alles mal fallen und du hilfst ihm bei Nordkorea und die Chinesen auch, ja. Damit das einfach mal aus der Welt ist, wir beruhigen die, tun denen nichts, aber die sollen mal aufhören mit diesen ganzen Raketen. Oder er muss auf, das funktioniert doch nicht so. Aber der macht's trotzdem. Also ich will sagen, wir sind im Augenblick doch in einer Phase, wo man an den Verstand vieler Leute, die Politik machen und die auch zur Wahlurne gehen, sehr zweifeln.
Abschließend noch zu dem Paradise Papers. Sie haben es schon angekündigt, in der Süddeutschen eine große Geschichte. Das heißt, wenn der Staat nicht reguliert und die Staaten allein können es ja auch nicht machen, dann wird jedes Steuerschlupfloch und jede Möglichkeit, die rechtens oder auch zum Teil nicht rechtens ist, genutzt. Und das ist nicht nur eine moralische Frage, das ist eigentlich eine existenzielle Frage für Staaten und für gesellschaftliche Konstrukte. Denn ohne Steuern, ohne Geld können sie auch nicht existieren, oder?
Natürlich. Es lässt sich regeln. Da lassen wir uns doch beide, Herr Rose, Sie und ich und unsere Zuhörer nicht einreden, dass das sich nicht regeln lässt. Es lässt sich alles regeln in dieser Welt. Man muss es nur wollen. Und ich würde mal sagen, weltweit haben die Milliardäre und aufwärts natürlich ihre Leute sitzen, die darauf aufpassen, dass in London, in Paris, aber auch in Berlin oder in New York oder in Washington nicht die Regelungen eintreffen, die man will. Im Gegenteil, es gibt ja ein Rollback nach dieser von Ihnen zu Beginn unseres Gesprächs angesprochene Finanzkrise 2008, 2009, die uns ja an den Abgrund geführt hat. Damals sind ein paar leichte Restriktionen eingeführt worden, dass man nicht mehr so einfach zocken kann. Das will der Donald Trump und seine Freunde ja, die gibt es auch in Europa, zurückdrehen. Das heißt, erst recht öffnen wieder das Casino. Und da wird natürlich viel Geld verdient. Es ist natürlich im hohen Maße ungerecht, dass wir beide ganz brav zum Finanzamt gehen und unsere Dinge hinlegen und Taschen leeren und sagen, schon wieder das oder jenes. Während Leute, die Milliardenvermögen haben, da Möglichkeiten haben, durch große Anwaltskanzleien viel, viel Geld an Steuern am Staat vorbeizuführen. Das geht um Schulen, es geht auch um die Kinder von denen, dass man in Sicherheit lebt in diesem Land. Allein das muss ja bezahlt werden. Also die genießen vieles, nehmen es als selbstverständlich hin. Selbst reiche Leute, die 5, 6 Jahre in Amerika gearbeitet haben, manchmal 10 Jahre, kommen zurück nach Deutschland, wenn die Kinder in die Schule kommen, weil sie hier natürlich ein ganz anderes Schulsystem vorfinden. Ich will nur sagen, also wir leisten hier einiges und die anderen entziehen sich. Das kann auf Dauer nicht passieren. Und wenn ich immer die Interviews von Schäuble als Finanzminister dazu gehört habe, da sah er sehr zerknirscht aus mit seinen ganzen Wertvorstellungen. Also da ist etwas über viele Jahre schiefgelaufen. Inzwischen aber, da muss man jetzt mal positiv sagen, gibt es eben die ARD, es gibt die Süddeutsche, es gibt eine ganze Reihe anderer Zeitungen, Guardian, New York Times, das heißt die traditionellen Medien, die sich ganz detailliert mit diesen Dingen beschäftigen, nicht nur mit Unsinn, nicht nur mit Gerüchten im Internet, sondern das aufarbeiten und uns natürlich zeigen, wo Fehler liegen und wo wir etwas tun müssen. Und es ist ja ein Skandal, wenn Apple, Google oder wer auch immer hier sehr viel verdient in diesem reichen Land, die Milliarden wegschafft und hier keine Steuern zahlt. Also ich glaube, das muss unterbunden werden.
Also mehr Zeitungen lesen. Ulrich Wickert hat im Interview im Radio Frei gesagt, dass, wenn es alles zu verwirrend wird, er sich die Zeitung nimmt und Zeitungen liest. Keine schlechte Idee. Herr Lochthofen, ich bedanke mich, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis nächste Woche.
Aber es ist auch gar nicht schlecht, Radio Frei zu hören.
Ja, kann nicht schaden.
Ich wünsche Ihnen auch eine gute Woche.
Bis dann, tschüss.